Deutschlandfunk, Information und Musik.
Mit unserer kleinen Serie über die Todsünde Moderne machen wir weiter. Es soll jetzt um ein starkes Gefühl gehen, um etwas, das unsere Beziehungen vergiften kann, aber nicht aus der Welt zu bekommen ist, der Neid. Er greift in stabile Beziehungen ein, erschüttert sie, wirkt oft feindselig. Aber was macht er? Was macht er mit Mensch und Gesellschaft? Worauf antwortet der Neid? Das habe ich Lili Gast gefragt. Sie ist Professorin an der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Wie alt Neid ist, das merkt man allein schon, wenn man sich ans 9. oder 10. Gebot erinnert, in dem davon die Rede ist, dass du nicht deines Nächsten Hab und Gut und Frau und Haus begehren sollst.
Ja, aber sehen Sie, da ist schon genau der Punkt nämlich getroffen, dass es immer den Nächsten trifft und nicht den ganz weit weg, sondern wirklich den nebendran, oder? Der wird das Objekt des Neides. Das ist wirklich ein interessanter Befund.
Das zeigt uns, dass der Moses recht hatte, weil er was ganz Altes da angespielt hat.
So
Neid
ist es.
Greift in stabile Beziehungen ein, Neid destabilisiert vielleicht. Stabile Beziehung hat ein bisschen was Diabolisches und ist vor allem ziemlich alt, ne? Gehört zum Menschen.
Ja, scheint unauslöschlich zu sein, ja.
Was ist das, Frau Professor Gast? Ausdruck eines Verlangens?
Ja, wenn es so einfach wäre. Nein, wenn es ein Verlangen wäre, dann wäre es nicht so destruktiv, sondern dann wäre es wirklich eine Aufforderung, was muss ich tun, um auch in den Besitz dieses begehrten Objektes zu gelangen oder auch diese Fertigkeit oder diese Eigenschaften zu entwickeln, die ich so sehr beneide. Im Grunde genommen zielt doch Neid darauf ab, ist ja was sehr Destruktives, zielt doch Neid darauf ab, dass das, was der andere hat, nicht haben soll. Dass es eigentlich mir zusteht.
Aber es ist nie eine Selbstbeschreibung. Es ist immer irgendwie, keiner sagt ja von sich, also ich bin ein ganz neidischer Typ.
Nein, das würde niemand sagen. Insofern ist es wirklich eine Todsünde. Ja, niemand würde das zugeben, neidisch zu sein, sondern würde sagen, der andere hat das gar nicht verdient. Oder jetzt schau dir den mal an, ja, was der da macht, das ist ja unmöglich und so weiter. Es wird ja immer begründet, also und nie mit dem eigenen Gefühl des Neides.
Wir haben schon so angefangen, dass das irgendwie eine unliebsame Eigenschaft von Menschen ist, die aber zu ihnen gehört. Mhm. Neid ist eine Art von Vorteilsmangel, den ich vielleicht empfinde. Es gibt ungesunden Neid, aber es gibt doch auch gesunden Neid, oder nicht? Also Rivalität zum Beispiel ist Motor von Fortschritt.
Ich weiß nicht, ob gesund da das richtige Adjektiv ist. Also ich sehe Neid immer als einen Ausdruck eines Angriffs auf Beziehungen. Es hat für mich in meiner Konnotation eigentlich immer etwas Destruktives. Man kann den Begriff sehr weit ausdehnen und dann kommt man in diesen gutmütigen Bereich. Die Frage ist aber, haben wir es dann wirklich noch mit Neid zu tun?
Wenn Neid sich aufhäuft, wenn er sich quasi versammelt, Sie ahnen, worauf ich hinaus will, wenn er sich akkumuliert, dann fängt er an, bösartig zu werden. Und wenn er sich organisiert und zu Anfeindungen führt, ich habe die Worte meiner 1933 geborenen Mutter im Ohr, dann kann das bis zu Pogromen führen.
Ja, so ist es. So ist es. Für mich beginnt die Judenverfolgung, jede Verfolgung einer sogenannten Minderheit. Die Konstruktion überhaupt von Minderheiten beginnt im Grunde genommen mit einem Appell an genau diesen Affekt des Neides. Sozusagen der Finger zeigt, schaut her, was die haben, das stünde eigentlich euch zu. Man konstruiert Minderheiten, man konstruiert Ausschlüsse sehr leicht, dadurch, dass man Neid hervorruft und sozusagen an diese Gefühlsqualität appelliert.
Leben ohne Neid gibt es wohl kaum.
Leben ohne Neid? Nein, ich denke nicht. Nein, ich denke nicht. Aber ein Neid, der zu sich kommt, ja, der bewusstseinsfähig wird und reflektierbar wird, bringt uns im Grunde genommen an unsere eigene Begrenztheit, an die Grenzen unserer Möglichkeiten. Und die anzuerkennen, das ist wahrscheinlich die größte Aufgabe, die wir als Subjekte zu erfüllen haben. Ich sehe es nicht als eine pädagogische Aufgabe, sondern als eine ethische und damit auch als eine gesellschaftliche Aufgabe. Also zuzugestehen, den gesellschaftlichen Subjekten den Raum zu geben, sagen, ihre Scham, die ja Neid ist im Grunde genommen eine abgewehrte Scham, ihre Scham nicht abwehren zu müssen, sondern sich anerkennen zu können und zwar gegenseitig anerkennen zu können. Das ethische Prinzip dahinter ist im Grunde genommen die Anerkennung von Differenz. Und solange wir sozusagen in einer neoliberalen Verfasstheit uns befinden, in der Wettbewerb, Rivalität und so weiter der Wachstumsmotor ist, werden Differenzen immer hierarchisiert und damit natürlich auch schlecht ausgehalten.
Ich möchte in so einer Schlusskurve nochmal die Psychoanalytikerin in Ihnen zum Klingen bringen, denn wir haben Sie nicht als Soziologin oder Pädagogin eingeladen. Das Erste, was einem bei dem Wort Neid einfällt, ist vielleicht sowas wie Futterneid. Da denkt man ans Tierreich, aber man kann natürlich auch an Menschen denken. Ja. Und wenn ich es theoretisch formulieren sollte, würde ich sagen, naja, das ist vielleicht eine Entzugsphobie, eine Furcht, dass mir was weggenommen wird, jemand anders begünstigt wird. Ja. Vielleicht auch die ganz kleinkindliche Furcht vor Versorgungseinstellungen.
Das sind schon ganz basale, sozusagen auf Selbsterhaltungsinteressen basierende Aspekte, die Sie einführen. Natürlich wollen wir nicht zu kurz kommen und natürlich wollen wir auch versorgt werden. Aber ist Neid nicht als Affekt, hat er nicht auch einen ganz libidinösen Zuschuss nochmal? Der Neid, der uns begegnet im Umgang mit anderen Menschen, da geht es doch selten eigentlich um diese basalen Dinge. Da geht es um, wer hat das größere Auto, wer wird bevorzugt, wer fährt schon wieder in Urlaub und wer hat die, die dichteren Haare, und es geht doch um diese Dinge. Neid und Missgunst berühren sich hier sehr stark. Es geht um Anerkennung und um die Frage, wo stehe ich im Leben im Vergleich zu anderen?
Ist derjenige neidisch, der fürchtet, einen Vorteil zu verpassen?
Er wehrt den Neid ab. Er fürchtet sich vor diesem Gefühl. Wenn ich alles dafür tue, immer in der Pole Position zu bleiben im Leben, schütze ich mich im Grunde genommen. Der schützt sich vor diesem unangenehmen Gefühl. Denn was sagt der Neid über mich aus? Er sagt aus, ich fühle mich unterlegen. Ich kann nicht mithalten, ich bin übertroffen worden. Das ist für viele sehr schwer aushaltbar. Und da kommt ja dieser interessante Befund ins Spiel. So haben wir ja unser Gespräch begonnen. Sie haben das 8. Gebot zitiert, das ist das 8., ne? Dass ja die Objekte des Neides ja immer diejenigen sind, die eigentlich uns sehr nah sind, also jetzt nicht freundschaftlich oder verwandtschaftsmäßig nah, aber sich in unserer Welt aufhalten. Sie finden sehr selten neidische Reaktionen auf Superreiche, auf Promis. Vom Neidaffekt werden sie nie getroffen. Das ist ja wirklich ein interessanter Befund, den sie an jeder Ampel machen können. Der, der neben mir steht, wehe, der setzt sich vor mich. Oder,
das ist ein Begriff aus dem Nahbereich.
Ja, und das hat was mit Blicken zu tun. Also die neidischen Blicke, der böse Blick. Es ist der Blick, der den Neid hervorruft. Das heißt, es muss sich im Nahbereich abspielen.
Dann werde ich den Neid am besten dadurch los, dass ich ihn mir von der Pelle halte.
Ja, genau. Entweder nicht hinschaue oder Sie haben ja nicht die Vorteilsnahme sozusagen ins Spiel gebracht. Alles dafür tue, dass dieses Gefühl gar nicht erst in mir aufsteigen kann.
Dann wäre der gute Sinn des Neids vielleicht zu lernen, dass er zerstörerische Kraft hat und vielleicht dazu da ist, dass wir verdammt nochmal Großzügigkeit oder Mildtätigkeit lernen. Das wäre in diesen unseren Feiertagen ja nicht die schlechteste Übung, oder?
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.